SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém ist auf der Zielgeraden. Ein wichtiges Thema ist der Fonds, mit dessen Geldern Staaten belohnt werden sollen, die den tropischen Regenwald schützen. Deutschland will 1 Milliarde Euro in diesen Fonds einzahlen. Das hat die brasilianische Umweltministerin Marina Silva auf der Konferenz bekannt gegeben. Aus Belém berichtet unser Korrespondent Jan-Frederik Willems.
Umweltminister Schneider und Entwicklungsministerin Alabali Radovan sagten, es gehe dabei um den Schutz der Lunge unserer Welt. Außerdem lobten sie den neuen, innovativen Weg, den Brasilien mit dem Fonds gehe. Der sogenannte TFFF, kurz für Tropical Forest Forever Facility, ist ein Investmentfonds. Gefüttert mit öffentlichem und privatem Geld soll er am Markt Renditen erzielen. Mit den Erträgen sollen dann die Länder belohnt werden, die ihre Regenwälder schonen, weil diese Wälder CO2 binden und damit auch das Klima schützen. Der TFFF ist ein Herzensprojekt des brasilianischen Präsidenten Lula, der am Mittwoch noch einmal zur Weltklimakonferenz dazugekommen war. Brasilien selbst gibt rund 900 Millionen Euro, von Norwegen kommen noch einmal 2,5 Milliarden. Insgesamt soll der Fonds einmal auf mehr als 100 Milliarden Euro anwachsen.
Das war gestern unser Top-Thema, der Beschluss des US-Kongresses, die Ermittlungsakten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein freizugeben. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterschrieben. Das gab er auf seinem Online-Dienst Truth Social bekannt. Einzelheiten von Dani Stahl.
Jetzt soll das Justizministerium innerhalb von 30 Tagen die Dokumente zu Epstein veröffentlichen. Der US-Multimillionär hatte über Jahre systematisch junge Frauen missbraucht und seine Opfer auch Bekannten zugeführt. 2019 wurde er tot in seiner Gefängniszelle gefunden. US-Präsident Trump hatte in der Vergangenheit öfter Kontakt zu Epstein. Seine Weigerung, die Akten offen zu legen, hatte den Verdacht aufkommen lassen, er könne von den Straftaten gewusst haben. Kritiker bezweifeln aber, dass der Skandal und seine Ausmaße nun vollständig aufgedeckt werden.
Nach Deutschland. Angesichts der Finanznot der Städte und Gemeinden hat der Deutsche Landkreistag Alarm geschlagen. Weil die Kommunen vor Ort zu Einschnitten gezwungen seien, wachse die Unzufriedenheit der Menschen, sagte Präsident Achim Brötel im SWR. Das sorge für noch mehr Zulauf bei extremistischen Parteien. SWR-Reporter Henning Otte berichtet.
Er habe Angst um die Demokratie, erklärte der CDU-Politiker. Weil die Kassen leer seien, müssten demnächst wohl auch Theater und andere Kultureinrichtungen geschlossen, Schulsozialarbeit gekürzt und Buslinien gestrichen werden. Vor allem in Ostdeutschland sei die Lage dramatisch, sagte der Präsident des Landkreistags im SWR-Videopodcast zur Sache intensiv. Die Einschnitte hätten zur Folge, dass sich die Menschen noch abgehängter fühlten. Die Politik müsse endlich den Ernst der Lage begreifen, forderte Brötel. Die Bundesregierung aus Union und SPD forderte er auf, neue Prioritäten zu setzen und beispielsweise auf die Ausweitung der Mütterrente zu verzichten.
Am ersten Tag der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes gestern in Wiesbaden haben Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU und BKA-Chef Holger Münch vor einer wachsenden hybriden Bedrohung gewarnt. Beide zeigten sich überzeugt, es brauche eine wehrhafte Polizei, um die Demokratie zu schützen. Weitere Einzelheiten von unserer Reporterin Birgitta Söhling.
Wir müssen wachsam, wehrhaft und widerstandsfähig sein, damit die hybriden Bedrohungen uns nicht umwerfen, so der Bundesinnenminister, der gerade in Berlin die Reform des Luftsicherheitsgesetzes durch den Bundestag gebracht hat. Künftig darf die Bundeswehr die Polizei bei der Drohnenabwehr unterstützen. BKA-Präsident Münch erklärte, die Zukunft der Polizeiarbeit sei datengetrieben. Um Daten intelligent zu nutzen und Informationen zu ziehen, müsse aber der Informationsaustausch länderübergreifend erleichtert werden. Der Informationsverbund der Polizei müsse neu gedacht werden.
Der Anschlag in Hanau im Jahr 2020 war eine der schlimmsten Taten mit rechtsextremistischem Hintergrund der vergangenen Zeit. Der Täter erschoss 9 Menschen aus rassistischen Motiven. Danach brachte er sich selbst um. Weil gegen Tote nicht ermittelt wird, gab es auch kein Strafverfahren. Das möchte die Familie eines Opfers jetzt ändern. Sie hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die Hintergründe von Max Bauer aus der SWR-Rechtsredaktion.
Die Familie von Hamza Kurtovic, der am letzten Tatort der Arena-Bar in Hanau ermordet wurde, möchte dennoch erreichen, dass es einen Prozess gibt. Und zwar wegen fahrlässiger Tötung, denn Behördenversagen habe die Tat mit ermöglicht. Ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags hatte beispielsweise festgestellt, dass der Notausgang in der Arena-Bar in der Tatnacht verschlossen war. Die Gäste saßen also in der Falle, als der Täter in die Bar kam und auf sie schoss. Der Verdacht der Familie Kurtovic ist, der Barbetreiber habe auf Anordnung der Polizei den Notausgang regelmäßig verschlossen gehalten. Bei den vielen Razzien in der Bar habe so verhindert werden sollen, dass jemand durch den Notausgang entkommt. Es gäbe auch einen Zeugen für die Anordnung der Polizei. Die Verfassungsbeschwerde der Familie Kurtovic wird nun in Karlsruhe geprüft. Möglicherweise wird geklärt, ob die hessische Justiz Fehler gemacht und dadurch Verfassungsrecht verletzt hat.
Im Fall der Nord Stream-Anschläge im September 2022 in der Ostsee kann der ukrainische Verdächtige von Italien nach Deutschland ausgeliefert werden. Das oberste Gericht Italiens hat die Überstellung genehmigt. Aus Rom berichtet unser Korrespondent Tilman Kleinjung.
Der 49-jährige Ukrainer wird verdächtigt, der Drahtzieher der Anschläge auf die Gaspipelines in der Ostsee vor 3 Jahren gewesen zu sein. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Serhii K. war im Sommer in seinem Feriendomizil bei Rimini aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Seine umgehende Auslieferung nach Deutschland konnte Kahrs Anwalt damals noch aufgrund von Verfahrensmängeln auf italienischer Seite abwenden.
Mehr als 30% aller Frauen weltweit waren laut einer Studie schon einmal von Gewalt betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht von mindestens 840 Millionen Opfern aus. Aus Genf, Katrin Hondl.
Die Täter sind laut WHO fast immer die Männer, die den Frauen besonders nah sind oder waren, nämlich der Partner oder der Ex. Die Weltgesundheitsorganisation hat für die Statistik Daten aus 168 Ländern gesammelt und ausgewertet. Befragt wurden Frauen und Mädchen ab 15. Die Zahl weiblicher Gewaltopfer sei in den vergangenen 20 Jahren nahezu unverändert hoch, so WHO-Generaldirektor Tedros. Und dennoch werde dagegen am wenigsten unternommen. In Deutschland erleben laut der Studie insgesamt rund 16% der Frauen Gewalt durch Partner oder Ex-Partner.
Medizinstudentinnen und Studenten in Baden-Württemberg verlangen bessere Lernbedingungen im sogenannten praktischen Jahr. Studentenvertreter kamen gestern im Wissenschaftsausschuss des Stuttgarter Landtags zu Wort. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg, Julia Kretschmer.
Im praktischen Jahr am Ende des Medizinstudiums arbeiten angehende Ärztinnen und Ärzte in Vollzeit in Kliniken. Dafür erhalten sie meist nur eine Aufwandsentschädigung von wenigen 100 € im Monat, je nach Klinik. Die Medizinstudierenden fordern eine Aufwandsentschädigung in Höhe des BAföG-Höchstsatzes im ganzen Land und dass Krankheitstage nicht von den Urlaubstagen abgezogen werden. Unterstützt werden die Studierenden beispielsweise von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Wissenschaftsministerin Olschowski von den Grünen sicherte in der Anhörung des Wissenschaftsausschusses zu, dass sie an einem runden Tisch zum praktischen Jahr teilnehmen würde, sollte eine Einladung kommen.
Das ist ein Daueraufreger in Mainz und in Rheinhessen, der Lärm des Frankfurter Flughafens. Die Fluglärmkommission Frankfurt hat sich für eine neue Anflugroute zwischen 22 Uhr und Mitternacht ausgesprochen. Letztlich entscheiden muss das aber das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. SWR-Reporterin Gesa Walch erklärt, wie sich das auf die Menschen in Mainz und Umgebung auswirken könnte.
Das bedeutet, es könnte abends ruhiger werden, weil die Flugzeuge dann eine Kurve um die großen Städte in der Nähe des Flughafens fliegen, also auch um Mainz. Der Kurvenanflug, der wird seit 4 Jahren getestet. Die Stadt Mainz sagt, dass im Sommer jeden Abend bis zu 20 Flugzeuge die neue Route nehmen könnten. Da ist einfach mehr los, zum Beispiel wegen Urlaubsflügen. Ansonsten seien es bis zu 5 Flugzeuge. Die Messungen, die haben ergeben, für die Mainzer wird es so deutlich leiser. Aber es gibt auch einige Kommunen auf hessischer Seite, die befürchten, für uns könnte es lauter werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Wird heute wechselhaft, die Sonne scheint nur ganz selten mal. Die Wolken überwiegen, es regnet immer wieder örtlich, ist auch Schneeregen mit dabei. In den höheren Lagen der Mittelgebirge schneit es. Die Höchsttemperaturen -1 bis +7 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Einsamkeit ist in dieser Woche das Thema in unserer SWR-Aktuell-Serie. Sie kann uns alle treffen, junge, alte und zum Beispiel auch Mütter. Die haben in den ersten Wochen nach der Geburt viele Herausforderungen zu bewältigen, zum Beispiel Hormonumstellung und auch Überforderung. Viele Frauen wissen nicht, dass sie sich Hilfe holen können. Sogenannte Mütterpflegerinnen sind in dieser Zeit für sie da, zum Beispiel in Heidelberg. SWR-Reporterin Sarah Keller hat eine Mütterpflegerin bei der Arbeit begleitet.
Wie war die Nacht? War es arg unruhig?
Ja, ich freue mich total, dich zu sehen. Die Nacht war wieder sehr wild und ich habe schon den ganzen Morgen auf dich gewartet und ich freue mich schon, dass wir...
Laura Neureiter ist Mütterpflegerin und hilft jungen Müttern in Heidelberg nach der Geburt. Zum Beispiel im Haushalt, beim Einkaufen oder indem sie einfach da ist. Seit 1,5 Jahren unterstützt sie neben ihrer Arbeit als Kinderkrankenschwester die jungen Mamas in dieser sensiblen Zeit. Heute ist sie bei Lisa. Vor 8 Monaten hat die 36-Jährige ihren Sohn Ben bekommen. Besonders in den ersten Wochen nach der Geburt war Laura regelmäßig bei ihr. Denn für sie kommen junge Mamas in der ersten Zeit nach der Geburt oft zu kurz.
Vor allem, wenn man Besuch im Wochenbett bekommt, eilt jeder, stürzt direkt aufs Kind und schaut, wie es dem Kind geht, aber wie sich eigentlich die Mutter gerade fühlt, da fragt eigentlich kaum jemand nach.
Für viele junge Mütter bedeutet das Überforderung, Einsamkeit und Hilflosigkeit. Laut dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim leiden bis zu 20% der jungen Mütter nach der Geburt an einer postpartalen Depression. Lisa war eine von ihnen. Die Zeit nach der Geburt ihres Kindes war für sie eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens.
Ich habe nach der ersten Geburt definitiv eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt oder postpartale Depression. Und genau das wollte ich eben beim zweiten Mal vermeiden. Laura hat da einfach entscheidend was dazu beigetragen, dass es mir mental und psychisch viel, viel besser geht, weil sie mich einfach aufgefangen hat.
Mehrmals wöchentlich hat die Mütterpflegerin die junge Mutter besucht. Wäsche gewaschen, gekocht, Medikamente bei der Apotheke geholt oder beim Stillen beraten. Als gelernte Kinderkrankenschwester auf der Wochenbettstation bringt sie viel Erfahrung mit.
Allein, dass die Mütter wissen, dass da noch jemand kommt und man muss das nicht ganz allein an diesem Tag schaffen. Jemand entlastet mich und nimmt mir das Kind ab und ich kann mich um mich selber kümmern, weil das kommt viel zu kurz. Allein schon mal duschen gehen ist für viele dann schon Luxus. Ich denke schon, dass das entlastet und unterstützt.
Die meisten Krankenkassen übernehmen die Kosten. Die Voraussetzung dafür ist ein Nachweis vom Arzt, dass die Mutter im Wochenbett eine Haushaltshilfe braucht. Für Lisa war die Unterstützung eine riesige Bereicherung.
Sie hat eigentlich gar nicht viel gemacht, würde man vielleicht meinen, so wenn man da von außen drauf schaut, weil hauptsächlich war sie für mich da. Es war wie so eine zweite Mama, die aber auf mich geschaut hat und nicht auf das Baby geschaut hat. Das war mir total wichtig, dass jemand meine Seele streichelt. Und Laura hat mir eben geholfen, dass es dieses Mal viel leichter war. Und deswegen hatte ich nicht so viel mit Einsamkeit zu kämpfen wie beim ersten Mal, als ich nicht so viel Hilfe hatte.
Eine junge Mutter hat berichtet. Exit, Einsamkeit. Wie kommen wir raus aus dem ungewollten Alleinsein? Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Ob Einsamkeit gefährlich für die Demokratie ist und ob einsame Menschen eher zu antidemokratischen Haltungen neigen, das bespreche ich dann morgen zwischen 6 und 9 mit der Soziologieprofessorin Claudia Neu.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Bauen soll einfacher, schneller und günstiger werden. Mit dem Gebäudetyp E könnte nun ein einfacher Baustandard kommen. Die Eckpunkte werden heute vorgestellt. Hans-Joachim Viehweger.
Gebäudetyp E, das steht für einfach und experimentell. Es soll Bauherren erlauben, von klassischen Baustandards abzuweichen und damit neue Spielräume für innovatives Planen und kostengünstiges Bauen eröffnen. Das kann bedeuten, die Zahl der Steckdosen zu verkleinern, einfachere Materialien zu verwenden oder auch geringere Anforderungen an den Schallschutz zu vereinbaren, sofern die Vertragspartner sich jeweils darauf einigen. Ein Knackpunkt ist, dass die Vereinfachungen rechtssicher sein müssen. Kein Bauherr, kein Architekt will im Nachhinein vor Gericht belangt werden, wenn er von den sogenannten anerkannten Regeln der Technik abweicht.
In Berlin beginnt der Prozess gegen einen 19-jährigen Syrer, der im Februar einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal attackiert und schwer verletzt haben soll. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchter Mord aus islamistischen und antisemitischen Motiven vorgeworfen. Er soll sich kurz vor der Tat zum Islamischen Staat bekannt haben. Die EU-Außenminister kommen in Brüssel zusammen. Im Fokus stehen wieder die Ukraine und Russland. Die Außenminister wollen unter anderem über die russische Schattenflotte beraten. Sabrina Fritz.
Diese Schiffe werden von Russland benutzt, um Öl und Gas zu verkaufen. Der ukrainische Außenminister wird ebenfalls an dem Treffen teilnehmen und über die Lage im Land informieren. Die Ukraine steht nach wie vor unter schwerem Beschuss durch die russische Armee. Außerdem muss dringend die Finanzierung für die kommenden Jahre geregelt werden. Polen will nach der Sabotage an einer wichtigen Eisenbahnlinie die EU um Unterstützung bitten. Der polnische Außenminister fordert die anderen Länder auf, die Reisefreiheit russischer Diplomaten ebenfalls einzuschränken. Polen vermutet Moskau hinter dem Sprengstoffanschlag auf eine Eisenbahnstrecke.
In Magdeburg beginnt heute der Weihnachtsmarkt. Dort war am 20. Dezember des vergangenen Jahres ein Mann mit einem PKW über den Weihnachtsmarkt gerast. Dabei starben 6 Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Deshalb war zunächst offen, ob der Magdeburger Weihnachtsmarkt stattfinden würde. Auch in Baden-Württemberg öffnen heute weitere Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in Freiburg und Rastatt. Die Kosten für die Sicherheit bei den diesjährigen Weihnachtsmärkten sind in vielen Kommunen gestiegen. Investiert wird unter anderem in Zufahrtssperren und zusätzliches Personal. Tobias Zapp.
Ettlingen zum Beispiel hat neue Zufahrtssperren angeschafft, die für größere Veranstaltungen in der Stadt genutzt werden, nicht nur für den Weihnachtsmarkt. Außerdem kostet zusätzliches Personal rund 25.000 Euro. Auch in Karlsruhe wurden laut Stadt weitere Zufahrtsschutzelemente angeschafft, die beim Christkindlesmarkt eingesetzt werden. Zusätzliches Personal sei aber nicht vorgesehen. In Baden-Baden sind die Kosten für Sicherheit um 15-20% gestiegen, heißt es von den Organisatoren. Zum einen seien die Personalkosten höher, es sei aber auch mehr Personal nötig. Auch in Pforzheim sind die Kosten für die Sicherheit gestiegen. Laut Stadt wurde in Technik sowie zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert.
Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder von den Grünen startet heute eine Fachkräftekampagne für den ÖPNV. Damit will sie auf den Personalmangel aufmerksam machen und für den Beruf als Busfahrer oder Triebfahrzeugführer werben. Eike Arnold vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV weist im SWR Aktuell Interview darauf hin, dass der Personalbedarf in der Branche hoch ist.
Wir haben 100.000 Busfahrerinnen und Busfahrer in Deutschland und könnten sofort Zehntausende einstellen in Rheinland-Pfalz, in Bayern, aber auch in Berlin. Überall wird gesucht und bei den Triebfahrzeugführern und Führern ist es nicht anders. Da haben wir 40.000 bundesweit und könnten sofort 3.000 und mehr einstellen. Das heißt, die Personaldecke ist zu kurz und das äußert sich dann eben auch mal in den Krankheitsfällen. Dann fehlt eben jemand und dann kann das Fahrzeug nicht bewegt werden.
Eike Arnold vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zum Personalmangel bei Bussen und Bahnen. Die deutschen Tennisherren und um den Weltranglisten Dritten Alexander Zverev starten am Nachmittag in die Endphase des Davis Cups. In Bologna geht es gegen Argentinien um den Einzug ins Halbfinale. Tim Brockmeier.
Wir sind hier, um was zu reißen. Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann quatscht gar nicht erst lange rum um das Ziel des DTB bei dieser Davis-Cup-Endrunde. Deutschland ist mit Topspieler Alexander Zverev, dem extrem Davis-Cup-erfahrenen Jan-Lennard Struff und dem Weltklasse-Doppel Kravets-Pütz ein Mitfavorit auf den Titel in Bologna. Im Viertelfinale heute wartet mit Gegner Argentinien eine knifflige, aber lösbare Aufgabe. Zum Vergleich, Argentiniens Topspieler und damit Zverev-Gegner Francisco Cerundolo ist die Nummer 21 der Welt, Zverev die 3.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundeswehr stellt heute ein neues Flugzeug in den Dienst, das eine spezielle Funktion hat. Die U-Boot-Jagd aus der Luft. Die Maschine heißt P-8 Poseidon. Oliver Neuroth durfte sich das Flugzeug schon mal anschauen.
Von außen sieht die P-8 Poseidon aus wie ein normales Passagierflugzeug. Sie hat den Rumpf der Boeing 737, einem typischen Mallorca-Flieger. Nur kaum Fenster. Dafür ist das Flugzeug vollgepackt mit Technik für die Jagd auf U-Boote. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat wie ein kleiner Junge gestrahlt, als er sich die Maschine im Oktober auf Island anschauen konnte. Ab heute wird die P-8 Poseidon für die Marine abheben, vom Flugplatz Nordholz bei Bremen aus. Auf der Islandreise ist Minister Pistorius gefragt worden, wie viele dieser Maschinen die Bundeswehr nun bekommt. Seine Antwort, da gibt es eine einfache Eselsbrücke. Wir bekommen 8 Maschinen der P-8 Poseidon und 35 Kampfjets vom Typ F-35. Das kann man sich merken. Ein Journalist aus der Gruppe hat dann noch gefragt, gilt diese Rechnung für jedes militärische Großgerät, also auch für die Panzerhaubitze 2000? Leider nicht, lachte der Minister herzlich. Die Bundeswehr hat ja eher von allem zu wenig und bestimmt keine 2000 hochmodernen Panzerhaubitzen.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.